Deutschlandfunk, Andruck.
Die Volksrepublik China begeht in diesen Tagen ihr 75. Jubiläum. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat das Land und auch die chinesische Außenpolitik in den vergangenen Jahren sehr verändert. Und er hat einen Masterplan für China bereits mit Blick auf den 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik erstellt, also wo das Riesenreich im Jahr 2049 stehen soll. Die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Lea Sahai hat über die bisherige Entwicklung und über eben jene Pläne ein Buch vorgelegt. Das Ende des chinesischen Traums heißt es. Und es beschreibt neben den politischen Leitlinien das Leben der Chinesinnen und Chinesen in diesen Zeiten. Wir haben vor der Sendung über das Buch sprechen können. Frau Sahai, lassen Sie uns unüblicherweise mit dem Schlusskapitel Ihres Buches anfangen, denn das beschreibt nochmal sehr gut einen Paradigmenwechsel, der besonders viel erklärt, auch über die wirtschaftliche Situation in China, aber auch viele Fragen an die Zukunft aufwirft. Es geht nämlich um die Perspektive der jüngeren Generation, die oft gut ausgebildet nun doch kaum Aufstiegschancen zu haben scheint. Eine Entwicklung, die zwar auch in Europa oft beklagt wird, aber in China ganz andere Dimensionen zu haben scheint. Vielleicht können Sie kurz skizzieren, wie es aussieht mit Jugendarbeitslosigkeit und Einkommenssituation der jungen Generation in China.
Ja, also es ist tatsächlich ein grundsätzlicher Wechsel in China. Ich bin ja das erste Mal 2007 und 2008 nach China gegangen, also kurz vor den Olympischen Spielen, und bin dort auch in eine Schule gegangen. Und für meine Klassenkameraden war damals ganz klar, wenn sie sich gut in der Schule anstrengen, einen guten Abschluss machen, werden sie dann eine Universität schaffen. Und dieses Ticket zu einer Universität war eben auch das Versprechen, dass man später einen guten Job finden wird. Und das ist das, was sich jetzt in den letzten Jahren ganz rapide verändert hat, während die letzte Generation sich immer darauf verlassen konnte, mir geht es besser als meinen Eltern, stehen die jungen Leute jetzt auf einmal nach dem Uni-Abschluss vor einem sehr, sehr schwierigen Arbeitsmarkt. Viele suchen sehr lange, finden nichts, finden teilweise nur Praktika, finden irgendwie Jobs, wo dir das Gehalt faktisch nicht reicht, um in den sehr teuren großen Städten an der Ostküste, also Peking oder Shanghai, Hangzhou, dort überhaupt leben zu können. Viele junge Leute gehen deswegen in kleinere Städte und versuchen dort sozusagen erstmal zu überwintern und sich irgendwie mit kleinen Nebenjobs über Wasser zu halten. Aber ganz grundsätzlich ist es sozusagen ein großer Schock und Paradigmenwechsel für ein Land, das natürlich dieses Wirtschaftswachstum und dieses Versprechen, durch harte Arbeit schafft man es in die Mittelschicht zu einem guten Leben, wenn sich das jetzt nicht mehr erfüllt.
Das klingt ja auch nach wachsender Unzufriedenheit. Was bedeutet das denn für die politische Situation? Also Sie beschreiben ja, wie es der Führung in Peking immer wieder gelungen ist, Proteste und Unzufriedenheit verstummen zu lassen. Einerseits natürlich mit Gewalt und Repression, aber eben auch mit diesem Versprechen auf möglichen Aufstieg und Wohlstand. Brodelt da jetzt was?
Ja, also nach 1989 war ja im Prinzip das Kernversprechen, wir lassen euch reich werden und dafür haltet ihr euch aus der Politik raus. Und diese Vorstellung, dass die Kommunistische Partei die politische Macht hält, aber eben gleichzeitig auch alles dafür tut, dass sich die Wirtschaft entwickeln kann, das war so das Kernversprechen und auch die Realität in China in den letzten Jahren. Das hat sich unter Xi Jinping 2012 eben grundsätzlich geändert. Er hat die Ideologie immer wieder an erste Stelle gestellt. Und sein Versprechen ist heute nicht mehr Wirtschaftswachstum und Aufstieg um jeden Preis, sondern es ist eher, ich würde so als eine Mischung aus Nationalismus und Sicherheitsversprechen umschreiben. Also jetzt, wo die Wirtschaftszahlen nicht mehr so gut aussehen, heizt man im Land den Nationalismus an. Ich habe, als ich nach China das erste Mal gekommen bin, habe ich immer so, ja, würde ich sagen, habe ich einen Patriotismus erlebt. Die Leute waren unheimlich stolz auf das, was China erreicht hat in den letzten Jahrzehnten. Also dieses Gefühl, wir sind jetzt wieder wer. Und man war aber gleichzeitig auch extrem offen gegenüber Ausländern. Ich war damals Austauschschülerin, man war sehr stolz auf das Erreichte. Und heute konzentriert sich die chinesische Regierung ja auf einen Nationalismus, wo es immer wieder darum geht, wie stehen wir gegenüber dem Ausland. Es ist diese große Erzählung von die Amerikaner und die Verbündeten Amerikas versuchen uns klein zu halten, gönnen uns unseren Erfolg nicht. All das, was nicht klappt, klappt nicht, weil die Amerikaner versuchen uns zu behindern beim Aufstieg. Also das ist sozusagen ein ganz großer Paradigmenwechsel und soll so ein bisschen das Vakuum ja ausfüllen, dass eben das Wirtschaftswachstum nicht mehr stimmt, die Leute vielleicht weniger haben. Aber Xi sagt, bis 2049 wird man wieder Weltmacht sein. Und damit, und das ist eigentlich das Tragische, gegenüber den jungen Leuten erlebt man eine enorme Härte auch. Also anstatt sie irgendwie mit großen Förderprogrammen unterstützen zu wollen, sagt Xi Jinping, stellt euch mal nicht so an. Während der Kulturrevolution hat man mich auch aufs Land verschickt. und ihr müsst jetzt mal ein bisschen durchhalten. Und tatsächlich, und da zitiere ich, stand zum Beispiel in den Staatsmedien irgendwann mal, auch mit einem Uni-Abschluss kann man Müllsammler werden. Also das ist so ein bisschen die Haltung Pekings aktuell gegenüber den jungen Leuten.
Sie beschreiben ja aus Ihrer Zeit als Austauschschülerin die Gastschwester als eine typische Vertreterin ihrer Generation, die nicht über politische Ereignisse im Land informiert war, die regierungsloyal war. Hat sich das bei ihr oder ihren Altersgenossen durch die Pandemie, durch Lockdowns und den wirtschaftlichen Abstieg geändert?
Ich glaube schon, dass sich ganz grundsätzlich geändert hat, wie die jungen Leute auf die Partei blicken. Also die Leute, die heute jung in China sind, die kennen ja sozusagen ein ganz anderes Leben als ihre Eltern. Die Eltern können sich teilweise eben noch an sehr schwierige Jahre erinnern, teilweise auch an Hunger. Zum Beispiel mein Gastvater hat das immer wieder gesagt, als er klein war, hatten sie noch nicht genug Essen. Und das ist natürlich mit der Generation meiner Gastschwester und den Leuten, die heute jung sind, in dieser Form nicht mehr so gegeben. Die haben immer alles gehabt, die haben ihre Handys gehabt, ihre Computer gehabt, also alles stand für sie zur Verfügung. Und in der Corona-Krise hatten sie aber zum ersten Mal die Situation, dass sich die Partei, die ja eigentlich immer die Rolle übernommen hat des Akteurs, der alles möglich macht, ist auf einmal in einen drastischen Kurswechsel eingeschwungen. Ich würde sagen, das war so ein schleichender Prozess seit 2012. Aber in der Corona-Krise ist es dann zum ersten Mal sichtbar geworden, dass die Partei in das tiefst Privatleben der Leute eingedrungen ist. Also zum allerersten Mal das, was vielleicht die Älteren noch von Erzählungen aus der Kulturrevolution kannten oder der Niederschlagung von 89, das war eben alles, was junge Leute so nie erfahren haben. In der Corona-Krise ist aufgrund der Ideologisierung unter Xi Jinping der Vorstellung, um jeden Preis muss diese Null-Covid-Strategie durchgeprügelt werden, sind diese sogenannten Seuchenwächter damals in die Wohnungen der Leute eingebrochen, haben die irgendwie in Desinfektionsmittel ertränkt, haben die Tiere teilweise totgeschlagen. Und das war natürlich ein enormer Schock für die jungen Leute, die diese Partei oder dieses Gesicht der Partei in dieser Form noch nie erlebt haben.
Sie beschreiben auch, wie sich Ihre Arbeit als Korrespondentin verändert hat. Überwachung, Kontrollen, Einschüchterungsversuche gehören dazu. Wie finden Sie unter diesen Bedingungen Interviewpartner?
Ich bin seit 2016 Korrespondentin. Ich habe in Shanghai angefangen als Wirtschaftskorrespondentin und berichte jetzt vor allem über Politik. Und tatsächlich ist der Medienbereich, würde ich sagen, einer der Bereiche, die sich am meisten verändert haben. Xi Jinping sagt, die chinesischen Staatsmedien sollen Chinas Geschichte selbst gut erzählen. Und jeder, der eben Kritik äußert, wird dort als Feind ausgemacht. Es herrscht eine extrem aggressive Stimmung inzwischen gegenüber ausländischen Journalisten. Viele Leute haben sehr viel Angst, wenn ich Leute kontaktiere. Dann fürchten sie eben, dass man als ausländischer Journalist China schlecht dastehen lässt oder dass die Behörden sich im Nachhinein bei ihnen melden. Das passiert sehr häufig auch. Also die Messenger, die ich nutze, werden zum Teil auch überwacht. Das heißt, ich kontaktiere jemanden und der bekommt dann davor oder danach direkt einen Anruf von der Polizei. Also es ist extrem schwierig. Und häufig ist es eben so, dass man selbst bei einfachsten Recherchen man sehr lange braucht, dass man teils 100 oder 200 Leute anfragt, bevor man mit jemandem sprechen kann. Und eigentlich sprechen auch alle nur noch anonym mit einem. Das heißt, es ist enorm schwierig und es ist, glaube ich, auch so eine der ganz großen Herausforderungen, weil China ja einer der wichtigsten Handelspartner für Deutschland ist. Und man muss sich schon fragen, was weiß man noch aus einem Land, in dem es im Prinzip keine unabhängigen Berichterstatter mehr gibt, die wirklich über die Kernfragen von Überkapazitäten bis Taiwan noch unabhängig berichten können.
Hier liegt die Zukunft. Das war so ein Satz über China aus den Nullerjahren, den Sie auch oft im Buch anbringen. Und dazu gehörten diese ganzen Superlative. Das war so das, was wir jahrelang aus China gehört haben. Beim Wirtschaftswachstum, beim Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken für Züge, beim Ausbau der Städte. Viele Investitionen dieser Art sind verpufft, schreiben Sie. Es gäbe etwa zu viele Immobilien. Wenn Sie jetzt an Xis Visionen für das Jubiläumsjahr 2049, also das 100. Gründungsjubiläum, denken. Was davon halten Sie für realistisch? Also was droht uns da auch vielleicht außenpolitisch und was wird Ihrer Ansicht nach dagegen ebenfalls verpuffen?
Ja, also das Problem aus meiner Sicht ist, was ich im Buch so ein bisschen versuche zu beschreiben, man hat halt in den letzten Jahren, vor allem nach der Finanzkrise, enorm viel über Schulden finanziert. Also das, was wir von außen immer so beeindruckend sehen, die großen und langen Brücken und die Straßen, die aber eben zum großen Teil leider ins Nichts führen. Da ging es ganz lange vor allem nur ums Wirtschaftswachstum. Das ist was, was man als Lokalkader auch gut nach Peking melden kann, als Erfolgsmeldung. Und was so ein bisschen gefehlt hat, sind im Prinzip die Investitionen ins Fundament. Was jetzt natürlich sehr sichtbar wird, wo die wirtschaftlichen Probleme zunehmen und man nicht mehr jedes Problem mit Geld lösen kann, weil das Geld schlicht und ergreifend nicht mehr da ist. Ich nenne es im Buch die drei Berge, die sich vor den Chinesen jetzt auftürmen. Das ist im Prinzip, dass es kein funktionierendes Sozialsystem gibt, keine Gesundheitsversicherung und auch eigentlich keine Renten. Wenn ich im Land unterwegs bin, frage ich eigentlich immer die Leute, was bekommt ihr denn eigentlich so als Rente? Und ganz, ganz häufig ist die Antwort tatsächlich gar nichts. Also die Leute müssen sich darauf verlassen, dass die Kinder irgendwann mal genug Geld verdienen, um ihre Familienangehörigen mit zu unterstützen. Aber das ist natürlich durch die Ein-Kind-Politik auch enorm schwierig. Also ein Kind ist für seine Eltern und für vier Großeltern verantwortlich. Und das sind einfach die Probleme, die jetzt langsam aufbrechen mit zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und das sind ganz häufig Fragen, die jetzt noch nicht so sichtbar sind, aber die natürlich mit jedem Jahr brisanter werden in China.
Sie haben das Gesundheitssystem schon angesprochen. Die Motivation für Ihr Buch war offenbar auch eine sehr persönliche Geschichte. Ihr Sohn war schwer erkrankt und Sie haben miterleben müssen, wie es um das chinesische Gesundheitssystem bestellt ist. Sie beschreiben die Nöte, die Sie ausstehen mussten. Und was dabei sehr auffällt, ist der Respekt und die Augenhöhe, wenn Sie über die Ärztinnen und Pfleger schreiben. Sie versuchen immer, die Umstände zu berücksichtigen, auch wenn Sie gleichzeitig schildern, welche Nöte allein durch eben diese Umstände entstehen. Die vielen Regeln, der Non-Covid-Strategie, die Angst vor Repression. Alle halten sich strikt an die Vorgaben, statt pragmatisch und eben auch schnell lebensrettend zu handeln. Was würden Sie sagen, an wie vielen Stellen bremst dieses ganze Regelwerk das Leben der Menschen und die Entwicklung in China?
Also ich habe einfach in den letzten Jahren, die ich in China lebe, ein Land erlebt und ja auch vor allem Leute erlebt, Chinesen erlebt, die unfassbar hart arbeiten. Chinesen sind extrem fleißig. In der Schule haben die jungen Leute, meine Klassenkameraden, es als Privileg empfunden, zur Schule zu gehen, als Chance, an eine Universität zu kommen. Und ich glaube, das Potenzial wäre eigentlich in allen Bereichen da. China ist ja in vielen Bereichen, auch im Forschungsbereich, schon Weltklasse, aber diese politischen Vorgaben, die zunehmende Fokussierung auch auf Sicherheit, also die nationale Sicherheit steht ja inzwischen in China über allem, auch über dem Wirtschaftswachstum, aber natürlich auch über der Gesellschaft im Allgemeinen. Das ist natürlich unheimlich hemmend. Also die jungen Leute, ich erlebe so eine zunehmende Frustration, weil die chinesische Regierung ja nicht nur die Politik dominiert, sondern sich zunehmend eben auch ins Privatleben einmischt. Also zum Beispiel werden jetzt hier wieder LGBT-Clubs verboten oder die chinesische Regierung schreibt den Musikern vor, was sie noch in ihre Texte texten dürfen. Also es ist sozusagen eine Art Mikromanagement, würde ich immer sagen, ja, und natürlich auch eine Fokussierung auf Überwachung, die Ressourcen kostet und die natürlich auch Geld kostet. Mittlerweile sind ja auch die Ausgaben für die innere Sicherheit sozusagen genauso hoch wie für die Verteidigung. Und man muss sich natürlich schon irgendwie manchmal die Frage stellen, wenn dieses ganze Geld investiert würde, um tatsächlich ja das Sozialsystem und die Lage der Menschen irgendwie zu verbessern, dann wäre das natürlich ein wichtiger Schritt, ist natürlich in der aktuellen politischen Lage in China nicht realistisch.
Sie haben angesprochen die Resilienz der Menschen und Sie schreiben, ich will einmal ein Zitat bringen, dass man den unbedingten Willen der Chinesen nicht unterschätzen sollte, ihre Träume zu verwirklichen. Die Resilienz der Menschen, ihr Unternehmergeist und Optimismus sind der Grund, warum ich immer wieder nach China zurückkehre. Zitat Ende. Diesen Optimismus, wo begegnet der Ihnen? Wie drückt er sich aus?
Ja, also um mal ein Beispiel zu nehmen, zu Beginn der Corona-Krise wurde ja Wuhan, also diese Millionenstadt, wo das Virus zuerst entdeckt wurde, abgeriegelt und viele Leute hingen dann eben dort fest, also auch Arbeiter, die normalerweise in irgendwelchen Fabriken arbeiten in Südchina und viele von denen sind dann eben ja aufs Land in der Provinz gegangen um Wuhan herum und haben die Felder wieder bestellt und haben versucht, so ein Auskommen zu finden. In China gab es ja keine Corona-Hilfen, also jeder war ganz auf sich alleine gestellt. Und wer keine Ersparnisse hatte, musste eben anders versuchen, Geld zu erwirtschaften. Und dann gab es einige Monate später eine große Flut und dann sind diese Felder alle überschwemmt worden. Und dann gab es diese schöne Szene im Internet, dass diese Farmer dann einfach die Angeln rausgeholt haben und Fische gefangen haben auf ihren Feldern. Und das fand ich irgendwie so ein ganz schönes Sinnbild für das China, was ich so häufig erlebe, obwohl eben die politischen Umstände so schwierig sind und man immer damit rechnen muss, dass morgen eine Schnellstraße durch den eigenen Vorgarten geplant wird und sich dann irgendwie alles wieder ändert, gucken die Leute immer nach Lösungen und Chancen und blicken nach vorne. Und das finde ich nach wie vor nach so vielen Jahren in China immer noch inspirierend.
Vielen Dank. Lea Sahai war das. Sie ist Korrespondentin in China und hat das Buch »Das Ende des chinesischen Traums – Das Leben in Xi Jinpings neuem China« geschrieben. Es ist im Drömer Verlag erschienen, füllt 281 Seiten und kostet 24 Euro.